Heute geht es um das Wunder von Karfreitag. Das Wunder von Karfreitag ist, dass in der größten Dunkelheit, in der größten Trauer, in der größten Verzweiflung und Not ein Licht aufleuchtet, das die ganze Menschheit erhellt. Ich war mal auf so einer Abenteuerfreizeit und habe da ein ganz besonderes Abenteuer erlebt. Das war so für Teenager, ich war so 15, 16, waren verschiedene Sachen, die wir da gemacht haben, Klettern und Springen von so einer Brücke und alles Mögliche. Schön, dass ich noch lebe. Und eine Sache war aber besonders eindrücklich. Wir sind in eine Höhle reingekrochen und man musste wirklich teilweise kriechen. Es war nass, es war kalt. Und wir waren in dieser Höhle, sind in einen Raum gekommen, der war relativ groß und wir waren so 15 Leute. Und wir haben alle Lichter ausgemacht und in diesem Raum war es stockfinster. Wir haben uns so erstmal an die Dunkelheit gewöhnen müssen und haben festgestellt, es wird nicht heller. Man sieht wirklich die Hand vorm Gesicht nicht, man sieht nichts. Es ist stockdunkel. Das ist Karfreitag, es ist stockdunkel, stockfinstere Nacht. Und unser Bergführer, der hatte so eine Kerze dabei und hat ein Streichholz entzündet und die Kerze angemacht. Und auf einmal war es taghell. Also wir waren richtig geblendet von dieser Kerze, von diesem Licht. In der größten Dunkelheit scheint ein Licht auf und es fällt neues Licht auf, auch auf unser Leben. Und das ist schön an Karfreitag und das möchte ich gern mit euch entdecken. Und ich lese den Text, der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, Abvers 16. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und da ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person einen jeden richtet nach seinem Werk, so führt euer Leben in Gottesfurcht, solange ihr hier in der Fremde weilt. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid von eurem nichtigen Wandel nach der Väterweise, sondern mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen, die ihr durch ihn glaubt an Gott, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr Glauben und Hoffnung zu Gott habt. Das ist meine Predigtgliederung. Heilig, unvergänglich und ansteckend. Und um diesen Vers geht es mir vor allem, der steht so im Zentrum, im Kern. Es ist ja eigentlich einer, wo es heißt, lebt gottesfürchtig, seid heilig, denn ich bin heilig. Und dann steht hier, denn, warum sollt ihr euch so verhalten? Ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichem Silber oder Gold erlöst seid, von eurem nichtigen Wandel, sondern mit dem teuren Blut Christi, als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Aber erstmal steht hier, ich bin heilig und ihr sollt heilig sein. Das ist so erhobener Zeigefinger. Ich stelle mir da immer so einen Lehrer vor, unseren Sportlehrer, ja, der so vermittelt, ich bin sportlich, also musst du es auch sein. Oder ein Mathelehrer, der sagt, ich kann logisch denken, also müsst ihr auch logisch denken können. Es ist immer so ein Anspruch da, so ein Ich bin, also strengt euch mal endlich an und kriegt es doch auch mal auf die Reihe, so ein bisschen heilig wenigstens zu sein, mir entsprechend, mir gemäß. Was ist eigentlich heilig? Dieses heilig, was hier steht. Und heilig verstehen wir einen Gott, der irgendwie weit weg ist, der so auf einer Wolke aus Watte schwebt, der völlig rein ist, der weiß ist und vor allem, der ist so unerreichbar. Wir kommen da nicht hin. Der ist so perfekt, der ist so schuldlos und sündlos. Und wenn ich mich daneben anschaue, muss ich sagen, puh, da kann ich nicht mithalten. Ich bin so wenig heilig. Und jetzt schauen wir am Karfreitag auf dem Kreuz. Und an diesem Kreuz hängt dieser heilige Gott, dieser reine, dieser unschuldige. Und er wurde mindestens seit einem Tag durch den Dreck gezogen. Der Jesus, der da am Kreuz hängt, ist blutverschmiert. Er ist gepeitscht worden. Die Haut ist offen. Er ist voller Dreck, voller Schmutz, voller Blut. Und er hängt da und stirbt. Bei den Juden ist es klar, ein Toter ist nicht rein, er ist nicht heilig. Ja? Er ist unrein, am besten berührt man keinen Toten. Und da hängt dieser heilige Gott an dem Kreuz. Und am Kreuz offenbart sich was, das erste Licht, was aufscheint, die Heiligkeit Gottes, ein neues Verständnis von Heiligkeit. Heilig heißt gar nicht, Gott ist nur unerreichbar und er ist irgendwie so perfekt, so ungreifbar, sondern heilig heißt, Gott ist so voller Güte. Und diese Güte ist so perfekt, dass er in seiner Güte, weil er so gut zu uns ist, den Weg geht bis ans Ende. Er zeigt uns seine Güte bis zum Letzten, dass er an dem Kreuz hängt mit ausgebreiteten Armen. Ich bin gut. Seine Güte geht bis ans Ende. Meine Güte schafft es oft noch nicht mal bis zur Hälfte. Bleib vorher schon stehen und denk mir, es muss jetzt reichen. Ja? Mehr gut sein ist nicht gut für dich. Gottes Güte geht bis ans Ende, bis er an einem Kreuz hängt, bis er blutet. Seine Heiligkeit heißt, Gott hat einen Plan mit den Menschen. Es ist der Plan der Liebe und Gott führt den durch, ohne Kompromisse. Er geht bis ans Ende. Das ist auch heilig, Gottes Heiligkeit. Ein ganz neues Verständnis von heilig, aber ein schönes Verständnis. Ein heilig, was meint, Gott ist so gut, er ist so warmherzig mit uns. Das sehen wir an Karfreitag. Und natürlich ist da dieser heilige Gott, wo wir daneben stehen und sagen, Gott ist so gut, kann ich nicht mithalten. Gottes Herz ist so groß. Und wenn ich mein Herz daneben halte, ist es so klein, so ein Hühnerherz, was so ganz leise schlägt. Das steht auch in dem Text drin, Petrus formuliert das, dass Gott ein Richter ist. Das spüren wir auch in dem Text. Wenn Gott richtet, wenn er ein Riesenherz hat und an seinem Herz meines misst, dann sieht es schlecht aus für mich. Dann bin ich heute Morgen schon durchgefallen. Keine Chance. Aber darum geht es nicht an Karfreitag. Und niemals im Glauben, dass wir uns mit Gott vergleichen. Dass wir gucken, dass wir so werden wie er. Das schaffen wir nicht. Sondern es geht darum, seine Liebe, seine Güte zu empfangen, in unser Leben reinzulassen. Dass seine Heiligkeit auf uns abfärbt. Sein Gutsein, seine Güte. Aber da müssen wir erstmal auch erfüllt sein. Und diese Güte Gottes zulassen. Es ist unsere Aufgabe an Karfreitag, dass die Güte Gottes an unser Herz rankommen darf. Was sagt es über mich aus, wenn Gott so gut ist? Was sagt es aus über meinen Wert? Wenn wir jetzt hier den Vers anschauen, hier geht es ja auch um Dinge, geht es um Wert, hier geht es um das teure Blut Christi. Hier steht, wir sind nicht mit Silber oder Gold erlöst worden, sondern mit etwas Wertvollerem. Wie sieht es aus mit unserem Wert? Es ist das zweite Licht, das aufleuchtet in der völligen Finsternis, in der Finsternis des Todes. Und man sagt, wenn ein Mensch stirbt, was ist denn der dann bitteschön noch wert? Wertfragen kennen wir sehr gut. Wir machen uns ja viel Gedanken in unserem Leben um Werte. Wir leben ja in marktwirtschaftlichen Verhältnissen. Und da wird immer geguckt, was sind denn Sachen eigentlich wert? Was sind sie noch wert? Und da ist der Preis ja bestimmt durch Angebot und Nachfrage und so haben wir alles tief verinnerlicht. Es regelt den Preis und das ist ganz wichtig auch für diesen Text. Hier geht es nämlich um Erlösung und das Bild, was Petrus da wahrscheinlich vor Augen hatte, ist das Bild von einem Sklavenmarkt. Da sind verschiedene Sklaven angeboten und die werden da verkauft. Und da kommt jetzt einer, der zahlt einen Preis. Der ist bereit, einen Preis dafür zu bezahlen. Ist jetzt für uns ein relativ ungewöhnliches Bild, wobei auf dem Arbeitsmarkt geht es ja auch darum, was sind wir eigentlich wert? Also ist es uns vielleicht doch nicht so fremd, aber so ein Sklaven, so ein orientalischer Sklavenmarkt ist uns doch irgendwie fremd. Da geht es auch darum, was bist denn du wert, was kannst du denn? Die andere Frage ist, wie viele Leute brauchen denn noch einen Sklaven? Wenn ich jetzt jemand haben will, mal um im Bild zu bleiben, und da ist aber niemand anders da, der den will, dann kriege ich wahrscheinlich relativ günstig. Wenn wir jetzt zu 10 sind und sagen, wir wollen den aber alle haben oder die, dann wird es teuer. Ich habe euch einen Zahnstocher mitgebracht. Was denkt ihr, was ist so ein Zahnstocher wert? Ungefähr. 2 Cent, ja. Ein halber Cent. Ja, das kommt ungefähr hin. Also je nachdem, welches Holz natürlich. Gibt auch teures Holz, ist dann mehr wert. Also ein halber Cent, so ungefähr, je nachdem, wenn man es in der Großpackung kauft, vielleicht nur ein Viertel Cent oder so. Oder ich habe hier so eine Kartoffel. Ich habe mal 2 Jahre lang bei einem Kartoffelbauer gewohnt, auf dem Hof. Was meint ihr, was ist so eine Kartoffel ungefähr wert? 10 Cent, ja. Ich glaube, ein bisschen mehr, 20, 30 Cent. Bioqualität sind wir bei 35. Dafür zahlen wir schon mehr, ein Smartphone. Das ist uns dann schon mal was wert. Ja? Das habe ich so für 150 gekauft. Oh, oh Mist. Nee, es war vorher schon kaputt. Aber wenn es runterfällt, ist es auf einmal gar nichts mehr wert. Es verliert völlig an Wert. Wertlos. Oder will es jemand haben? Braucht jemand ein Handy? Nein. Also ein Wert kann von heute auf morgen auf einmal verfallen. Jesus, was bist du denn bereit zu zahlen? An Lösegeld. 100.000, 200.000, 1 Million, 2 Millionen. Was ist Jesus bereit zu zahlen für mein Leben? Was ist der Mensch wert? Und wenn wir jetzt ein paar Verse weiterlesen würden bei Petrus, dann sagt er auch, zitiert er den Propheten Jesaja, der sagt, der Mensch, was ist denn der eigentlich wert? Eigentlich gar nichts. Es gibt in der Bibel, gibt es einen Strang, der sagt, der Mensch ist irgendwie auch gar nichts wert. Weil der kommt heute wie Gras. Jesaja vergleicht ihn wie Gras. Es wächst so auf und morgen ist es dann schon wieder weg. Also wertvoll? Nein. Ja, eine kurze Zeit, vielleicht hat man einen gewissen Wert, man ist ja auch für Menschen wertvoll, aber wenn du dann tot bist und sehr lange tot bist, erinnert sich kein Mensch mehr an dich, ja, welchen Wert hast du dann noch? Und das ist spannend, ja, diese Wertfragen. Darüber haben sich auch Philosophen Gedanken gemacht. Was ist der Mensch wert? Was hat es überhaupt mit Werten auf sich? Wir geben ja Dingen einen Wert, weil sie für uns irgendwie wertvoll sind. Und wenn es nur für mich einen Wert hat und für dich keinen Wert hat, dann ist es relativ wertlos. Aber für mich nicht. Für mich ist es wertvoll. Und Immanuel Kant zum Beispiel, er hat gesagt, Werte, egal welche Werte, sind immer relativ, sind immer Verhandlungssache, sind immer eine Frage, was ist mir wert? Und Immanuel Kant sagt, es gibt einen Wert, der steht aber über allen Werten. Der ist absolut. Und er sagt, dieser Wert ist die Würde des Menschen. Ist absolut. Nicht verhandelbar. Wie kommt er da eigentlich drauf? Immanuel Kant ist ein sehr kühner Denker und alles immer sehr logisch durchdacht. Wie kommt er da drauf? Er hat keine logische Begründung dafür. Selbst ein Logiker wie Immanuel Kant kann nicht sagen, warum der Mensch wertvoll ist. Wir können nicht vom Naturrecht oder von irgendwas sagen, ja klar, Mensch ist wertvoll. Deswegen gab es ja auch so viel Leid in der Menschheitsgeschichte. Menschen, die andere umgebracht haben, weil sie gedacht haben, solche Menschen sind nicht so viel wert. Was im Nationalsozialismus gedacht worden ist über Menschen, wow. Das kann nur deswegen gedacht werden, weil ja die Frage ist, was ist der Mensch eigentlich wert und wer bestimmt den Wert des Menschen? Es gibt eine Begründung oder vielleicht zwei, die den Wert des Menschen ausmacht. Die eine Begründung ist, ja, wir sind alle von Gott geschaffen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, merken wir, Gott gibt den Menschen einen Wert. Aber es gibt noch einen schöneren Grund, der ist noch schöner und noch viel größer. Und dieser Grund, der ist an Karfreitag. An Karfreitag spricht Gott dir deinen Wert zu. Indem er für dich am Kreuz stirbt, um dir zu zeigen, wie wertvoll du ihm bist. Und wir lesen, was ist er bereit zu geben? kein vergängliches Silber oder Gold. Das ist ja auch so das Problem dann von Menschen, dass sie sagen, naja, man muss es ja mal durchrechnen, wie viele erlösungsbedürftige Menschen gibt es auf der Welt? Und da muss man den Preis, den Jesus bezahlt hat, teilen, ja, durch diese erlösungsbedürftigen Menschen. Da kann man ja gucken, wie viele Menschen haben überhaupt gelebt auf dieser Welt und so. Und dann kommt man dann auf schwindelerregende Zahlen. Ich habe mal was gelesen von 108 Milliarden Menschen, die es bis jetzt so auf der Welt ungefähr gab. Verändert sich natürlich ständig. Wir wissen es auch nicht, ist völlig spekulativ. Aber jetzt können wir ja so eine spekulative Zahl nehmen und durch den Preis teilen, den Jesus am Kreuz bezahlt hat. Und dann können wir sagen, wahrscheinlich ist der Wert jedes Menschen dann doch relativ gering. Aber es ist nicht so. Denn wir sind nicht bezahlt worden mit Vergänglichem, mit irgendwas, was heute wertvoll ist und morgen nicht mehr. Selbst Silber oder Gold, was für Menschen eine lange, gute Geldanlage zu sein scheint, weil es nichts verfällt. Selbst diese Metalle sind trotzdem vergänglich. Der Preis, den Jesus bezahlt hat, ist ein unvergänglicher Preis. Sein Leben. Sein Leben, das Leben des Gottes Sohnes, ist gegeben worden. Sein Blut, unvergänglich. Unvergänglich. Unendlich. Dieser Preis, den kannst du nicht teilen. Der steht im Raum. Dein Wert ist nicht verhandelbar. Können wir nicht drüber reden, also können wir schon drüber reden, aber wir kommen drauf. Du bist unendlich wertvoll. Jesus hat etwas Unvergängliches, Ewiges bezahlt für dein Leben, sodass du freigekauft bist, sodass du erlöst bist. Das ist aber jetzt die wichtige letzte Frage. Was bedeutet das eigentlich? Jetzt bin ich erlöst. Hat mich mal ein Christ gefragt, bist du denn schon erlöst? Er wollte wissen, ob ich schon Christ bin. Ich sage, was meinst du damit? Das ist so ein Wort, das kann man mal so raushauen, eine Erlösung. Aber es ist doch ein sehr spiritueller Kontext. Also Erlösung gibt es auch natürlich in anderen Religionen, in anderen Ideologien. Gibt es Erlösungsideologien. Was bedeutet das für uns Christen? Was heißt das? Wir sind freigekauft. Auf diesem Markt hat Jesus einen hohen Preis bezahlt, weil er sagt, dich will ich. Ich kaufe dich frei, du sollst erlöst sein. Ich möchte es mal nach dem Petrus, was ich da so lese bei ihm, aber ich möchte es mal in eigenen Worten formulieren, was es für mich bedeutet, ein Erlöster zu sein oder auf dem Weg der Erlösung zu sein. Für mich heißt es, ein Erlöster ist jemand, der sich mit Gottes Augen sieht, der aus seinem Wert herauslebt. Es gibt ja so Tage, da wachst du schon früh auf und denkst, boah, heute fühle ich mich aber wertlos. Und dann wieder als Erlöster in den Stand zurückzufinden. Ich bin aber erlöst, ich bin aber wertvoll. Jesus hat einen hohen Preis bezahlt. Ein Erlöster kennt seinen Wert und den Wert der anderen. Ein Erlöster hat es nicht nötig, über andere schlecht zu reden, sich zu erheben oder ständig zu werten und zu sagen, das ist aber nicht so gut und schlecht. Ein Erlöster ist ein Mensch mit Mitleid, mit einem Herzen, das für den anderen was empfindet. Und wenn Gott zu mir gut ist, dann bin ich als Erlöster in dem Stand, dass ich auch zu anderen gut sein kann. Und das will ich lernen, dass meine Güte immer noch ein Stück weiter geht. Ein Erlöster hat die Kraft, Dinge, die wertlos sind, die nicht so wichtig sind, wegzulegen, loszulassen. Ein Erlöster kann Dinge, die ihn runterziehen, die ihn binden und festhalten, die ihm den Wert rauben, weglegen. Ein Erlöster hält sich fest am Kreuz, an dem, was hier für ihn passiert ist. Ein Erlöster lässt sich vergeben immer und immer und immer und immer wieder und vergibt gerne. Es ist ein Weg der Erlösung. Den gehen wir. Das ist nicht von heute auf morgen. Ich bin erlöst, ich bin in einem Stand der Erlösung und ich lebe jeden Tag als Erlöster und lasse mich erlösen. Jetzt sind wir bei dem Seid heilig, denn ich bin heilig. Wisst ihr, was das Schöne ist? Es ist gar nicht so gemeint, so wie der Lehrer, der sagt, ich bin sportlich und du musst aber jetzt auch mal, streng dich an. Sondern es ist, ich bin heilig, ich bin so gut zu dir. Meine Güte, die ist überreich. Und aus meiner Güte kannst du leben. Weil ich heilig bin, darfst du heilig sein. Das färbt einfach ab auf dich und auf dein Leben. Das ist das Dritte, was so aufleuchtet an Karfreitag. Nicht der Anspruch Gottes, sei heilig, werde gut, sondern leb doch aus dem Geschenk, was ich dir jeden Tag mache. Und ich mache es dir morgen wieder und ich mache es dir morgen wieder und ich mache es dir übermorgen und übermorgen wieder. Weil meine Güte, die ist unendlich. Karfreitag ist so ein düsterer Tag, so ein finsterer Tag, ein Tag der Trauer. Und in dieser dunklen Höhle der Trauer, da leuchten unglaublich helle Lichter auf einmal auf. Und Gott sagt, ich bin gut, ich bin so gut, ich bin meine Güte, die ist überreich, die geht bis ans Kreuz. Ich bin der Heilige, aber meine Heiligkeit, da siehst du meine Güte drin. Und ich bin voller Liebe für dich, sodass ich einen hohen Preis bezahlt habe. Einen Preis, den du gar nicht abmessen kannst. Das sind Wertvorstellungen, die sind aus einer anderen Dimension. Da geht es um was Unvergängliches. Und du darfst aus dieser Güte leben. An Karfreitag erlöst Jesus uns, dass wir überhaupt als seine Nachfolger in der Welt unterwegs sein können. Als Erlöste, als Befreite. Amen.